wir sollten eher versuchen zu kommunizieren, dass HiFi ganz viele Dinge sein kann und dass es darum geht, Musik wertzuschätzen, zu genießen, daran Spaß zu haben, Emotionen zu verspüren. Und dabei hilft eben eine Anlage, dabei hilft Equipment und Hardware. Das ist einfach ein Mittel zum Zweck in vielen Fällen, weil im Endeffekt geht es um die Musik.
Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute, wie viel muss man für eine HiFi-Anlage ausgeben? Teil 2. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hey, herzlich willkommen zur neuen Folge Obligato. Heute geht's wie vor zwei Wochen wieder um HiFi-Anlagen. Ich hoffe, ihr habt bereits Teil 1 gehört mit den Gästen Jürgen Timm von der High-End Society und Konradin Amft vom Hersteller T&A. Dort gab es schon spannende Einblicke in die HiFi-Welt und heute machen wir mit einem dritten Experten für dieses Thema weiter und halten das Intro deshalb kurz. Dieser Gast ist jemand ganz Besonderes für dieses Format, da er der Initiator des Podcasts Obligato ist. Also vor etwa anderthalb Jahren kam er auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, diesen Podcast hier für das Stereo-Magazin zu produzieren. Und 23 Episoden später ist er nun auch selbst zu Gast, Julian Kienzle. Er arbeitete schon seit vielen Jahren bei Stereo, unter anderem als Redakteur, Leiter für neue Medien und stellvertretender Chefredakteur. Seit Mai ist er allerdings nun neuer Chefredakteur der Stereo. Und selbstverständlich hat er mit seinem ganzen Erfahrungsschatz einiges zur Preisdiskussion in der HiFi-Branche zu erzählen. Aber wir starten von vorn. Auch von ihm wollte ich zunächst wissen, wie er in die HiFi-Welt eingestiegen ist.
Also Musik ist für mich schon immer ein ganz großer Teil in meinem Leben gewesen. Ich habe von meinen Eltern auch viel musikalische, sagen wir mal, Früherziehung mitbekommen. Ich habe kein Instrument gelernt tatsächlich. Das ist schade. Das lag aber, glaube ich, mehr an mir und an meiner Faulheit als Kind als an meinen Eltern. Aber da war immer auch Musik halt wichtig. In meinen Teenagerjahren war ich dann sehr viel unterwegs, viel auf Konzerten und auf Festivals und auch später dann immer viel einfach generell. Kann ich mir ein Leben ohne Musik nie wirklich vorstellen. Das Thema HiFi, also der, wie ich Musik höre, das ist ja praktisch dann doch nochmal etwas anderes. Einfach nur irgendwie die Musik in die Ohren zu kriegen oder stattdessen sich darüber auch Gedanken zu machen, auf welche Art und Weise die bei mir ankommt. Das kam erst im Studium über einen guten Freund von mir, der mich angeworben hat, in einem HiFi-Studio als Studentenjob zu arbeiten. Und da bin ich tatsächlich auch völlig blauäugig rein. Ich hatte keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse und in welche Richtung das mein Leben irgendwie gestalten wird. Aber da habe ich dann das erste Mal wirklich mich damit auseinandergesetzt und fand das sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Und darüber auch mein Praktikum bei Stereo bekommen, wo das gelandet ist, sehen wir jetzt.
Und er erzählte mir eine Anekdote, wie er damals begriffen hat, was gute HiFi-Technik ausmachen kann.
Ich bin da das erste Mal oder die eins der ersten Male reingegangen und wir haben da auch so kleine PC-Lautsprecher verkauft. Gute, zugegebenermaßen, nicht günstig, aber immer noch halt so ein, immer noch verhältnismäßig günstig und so ein einfach nur für den Computer halt gedacht. Und habe die gehört und darüber meine Musik abgespielt und war ziemlich baff darüber, wie toll das klingt. Und meine damaligen Chefs haben im Hintergrund nur gekichert und gelacht und haben mich dann um die Ecke genommen und mich vor eine richtige Anlage gesetzt und dann nochmal das Gleiche abgespielt. Und dann einfach nur diese beiden Steps, also von dem, was ich zu Hause hatte, zu dieser verhältnismäßig kleinen, günstigen Anlage, zu einer deutlich teureren Anlage nochmal, die immer noch jetzt nicht absolut High-End war, aber einfach schon wirklich auf einem Level, das richtig gut ist. Das waren innerhalb sehr kurzer Zeit zwei Steps, die sehr viel mir gegeben haben und gezeigt haben, was da möglich ist. Und das ist auch das Schöne an HiFi, finde ich, dass es man muss dafür nicht jahrelang trainieren, um das zu verstehen, was das bedeutet oder was das ist, sondern sich einfach mal diese Steps mitzunehmen, sich das mal anzuhören, wirklich auszuprobieren, das ist Das ist schnell gemacht und kann einen immensen Effekt mitbringen.
Ich wollte dann wissen, was für ihn HiFi speziell ausmacht. Neben der Grundlage, dass es bei High Fidelity natürlich darum geht, möglichst unverfälscht die Musik wiederzugeben, erklärte er Folgendes.
Für mich ist HiFi auch das bewusste Hören von Musik. Also das eben nicht einfach nur Fahrstuhlmusik, wie wir das immer so ein bisschen abfällig nennen. Das so Musik, die im Hintergrund läuft, die ich einfach nur höre, damit was da ist. Sondern Musik für den Zweck der Musik. Also wirklich mich hinsetzen und das hören. Das heißt nicht, dass ich da für mich zu Hause aufs Sofa setzen muss, vor eine riesige Anlage und einen HiFi-Altar. Das kann ich auch mit Kopfhörern machen, das kann ich am Schreibtisch machen, das kann ich sogar unterwegs machen. Das heißt, da eine scharfe Grenze zu ziehen, das ist HiFi und das ist nicht HiFi, finde ich einerseits schwierig und andererseits auch falsch, weil damit bauen wir Mauern auf, die wir gar nicht brauchen, sondern wir sollten eher versuchen zu kommunizieren, dass HiFi ganz viele Dinge sein kann. Und dass es darum geht, Musik wertzuschätzen, zu genießen, daran Spaß zu haben, Emotionen zu verspüren. Und dabei hilft eben eine Anlage, dabei hilft Equipment und Hardware. Das ist einfach ein Mittel zum Zweck in vielen Fällen, weil im Endeffekt geht es um die Musik.
Und nun wieder zur Preisfrage. Ich habe ihn gefragt, was er sagen würde, wie viel muss man ausgeben, um ein gutes HiFi-Erlebnis zu bekommen?
Dann würde ich sagen, der Bereich 500 Euro ist die Grenze ungefähr, ab dem man sagen kann, hier kann ich eine Stereoanlage aufbauen. Das ist halt auch was wichtig ist, finde ich, weil du hast sonst keine Bühne, du hast keinen Raum in der Musik. Wenn du einen einzelnen Bluetooth-Lautsprecher irgendwo hinstellst, dann wird der immer versuchen, in alle Richtungen abzustrahlen, der wird immer versuchen, alles gleichzeitig praktisch aus diesem kleinen Gehäuse zu bringen. Es wird niemals das Gefühl vermittelt werden können, einfach rein physikalisch, das ich habe, wenn ich vor einem Philharmonieorchester sitze und die Bühne sich in beide Richtungen ausbreitet oder wenn ich vor einem Jazzkonzert sitze oder vor einem Metalkonzert, um auch das, weil es gar nicht möglich ist. Das heißt, um das abzubilden, brauche ich mindestens zwei Lautsprecher. Zwei Lautsprecher, Stereo von einem guten Hersteller, der renommiert ist, mit gutem Klang, aktiv, ungefähr 500 Euro. Ab dem Moment würde ich sagen, das ist schon richtig, richtig gut. Das macht richtig Spaß, das ist ein toller Einstieg. Nach oben, selbstverständlich, keine Grenze.
Er macht dann aber noch eine weitere Kategorie auf, mit einer eigenen Preisspanne, die er mit einem Vergleich auch direkt in Relation setzt.
Wenn wir so von einem klassischen Audiophilen sprechen und so einem jemanden, der der Musik und der HiFi als Hobby lebt, dann reden wir oft so in dem Bereich von einer Anlage für ungefähr, jetzt mal grob über den Daumen gepeilt, zwischen 7.000 und 15.000 Euro. Aber da muss man natürlich auch sehen, das sind dann Menschen, die das als Hobby leben, über viele, viele Jahre hinweg oftmals Sachen immer wieder austauschen, immer wieder kleinere Upgrades machen. Und wenn man sich mal umschaut, wie viele Leute Motorrad fahren zum Beispiel, und ein Motorrad kostet heute zwischen 15.000 und 20.000 Euro, das ist auch ein Hobby, das brauche ich nicht, dann ist das praktisch von der Investition her ungefähr so in dem Bereich.
Die Preis-Leistungssteigerung fasst er nochmal gut zusammen.
Wenn ich 500 Euro ausgebe, kann ich schon toll Musik hören. Wenn ich 1.000 Euro ausgebe, dann lande ich schon in einem Bereich, wo ich separate Komponenten haben kann, wo ich einen Verstärker mir kaufen kann und einen kleinen Streamer und Passivboxen. Und für 2.000 Euro sind wir dann schon, das ist dann schon richtig gut. Und 5.000 Euro, da ist es schon mega. Also das klingt fantastisch. Eine Anlage, eine gut zusammengestellte Anlage für 4.000 bis 5.000 Euro, das ist schon absolut bombastisch, was da rauskommt.
Als nächstes wollte ich wissen, wie man sich richtig informiert, um zu einem guten Ergebnis zu Hause zu kommen.
Das hängt ein bisschen auch von der eigenen Person ab, würde ich sagen. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten und Dispositionen zu. Ich zum Beispiel bin jemand, ich kann eigentlich nichts kaufen, ohne vorher irgendwie 4 Testberichte und 3 Vergleichstests und jeden Kommentar, den ich zu dem Produkt finde, irgendwie zu lesen. Also auch wenn ich einen Staubsauger kaufe, mache ich das. Aber ich mache das auch gerne und das ist irgendwie auch mein Job und ich mache das, bin da halt auch tief drin in diesem ganzen Testing und diesen Bereichen. Aber für mich ist das wichtig. Also ich würde immer sehr viel Zeit investieren, würde sehr viel nachlesen und auch von verschiedenen Testern lesen, die Meinungen hören. Wichtig ist, denke ich, aber nicht, dass man hier tagelang, wochenlang recherchiert, sondern ich denke, wichtig ist, dass man eine gute Basis hat, dass man verstanden hat, welche Optionen habe ich überhaupt mal. Also, weil ganz viele Leute wissen ja, glaube ich, gar nicht, was kann ich mir überhaupt holen. Da ist dann vielleicht so die Soundbar, das klassische Upgrade fürs Wohnzimmer, einfach weil das omnipräsent ist, alle wissen, dass es existiert. Dass ich die Option hätte, für teilweise weniger Geld als eine Soundbar, mir zwei separate Stereo-Lautsprecher zu kaufen, die auch einen HDMI-Eingang haben, die dementsprechend genau das Gleiche machen eigentlich wie die Soundbar, nur für Musik viel besser klingen würden, weil sie eben dann eine richtige Stereobühne haben, zwei separate Gehäuse sind und viel mehr auf Musikklang gemacht sind. Ich glaube, das wissen viele Menschen gar nicht. Das heißt, ich würde die Recherche eher in die Richtung pushen, zu sagen, was sind meine Möglichkeiten? Was könnte ich überhaupt mir anschaffen? Was ist der Einsatzzweck, den ich dafür habe? Wie groß soll das Ganze sein? Möchte ich überhaupt eine Anlage oder möchte ich lieber Kopfhörer? Höre ich hauptsächlich am Schreibtisch, dann ist vielleicht auch ein schöner Kopfhörerverstärker mit einem DA-Wandler, den ich an meinen Computer hänge, und ein schöner Kopfhörer die bessere Wahl. Wenn ich viel unterwegs bin, ist vielleicht einfach ein Upgrade meines Bluetooth-Kopfhörers gut. Das wäre sicherlich der erste Schritt. Im zweiten Schritt dann, wenn ich weiß, okay, das ist das Segment, in dem ich mich bewegen möchte, kann man eben Zeitschriften verwenden, kann man Webseiten verwenden, kann sich informieren und sagen, okay, ich möchte gerne ein paar Lautsprecher für ungefähr diesen Preis haben. Und dann guckt man, liest sich Testberichte durch und schaut nach. Aber wie gesagt, da gibt es sicherlich verschiedene Ansichten zu.
Wenn man sich nun im Stereo-Magazin oder auch auf stereo.de informiert, ist natürlich interessant zu wissen, wie und nach welchen Kriterien dort getestet wird.
Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Also wir bewerten nie Anlagen eigentlich, sondern immer Komponenten. Das heißt, weil ich muss einen Vollverstärker, also ein Gerät, was praktisch, wo ich direkt die Quellen anschließen kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Lautsprecher anschließen kann, muss ich anders bewerten als einen reinen Vorverstärker, an den ich am Ende noch einen Endverstärker anschließen muss. Und den muss ich wieder anders bewerten als vielleicht einen Aktivlautsprecher. Das heißt, wir bewerten immer einzelne Komponenten und haben uns für jede von diesen Komponenten ein standardisiertes Testverfahren überlegt, wo wir einzelne Punkte mit einer festgesetzten Gewichtung abfragen, teilweise Noten dafür vergeben und damit am Ende eine Gesamtnote erhalten. Und da haben wir lange dran gesessen und viel Zeit investiert und überlegt, was ist wichtig an diesen Komponenten. Das ist dann dabei gelandet, dass bei jeder Komponente immer die Klangqualität selbstverständlich der eine Punkt ist, der am höchsten gewertet ist. Also man kann bei Stereo keine gute Note bekommen, wenn es nicht gut klingt. Das geht gar nicht. Was auch sinnvoll ist, finde ich, weil das ist nun mal das, worum es am Ende geht. Aber es ist auch nicht alles. Und das finde ich auch wichtig. Wir bewerten zum Beispiel bei Passivlautsprechern, also Lautsprecher, die einen externen Verstärker benötigen, ungefähr 60% von der Gesamtnote ist nur die Klangqualität. Aber darüber hinaus haben wir zum Beispiel auch ein eigenes Messlabor. Also wir haben einen eigenen Messtechniker, der jeden Lautsprecher komplett einmal objektiv nach Standardverfahren durchmisst. Und die werden dann gewertet. Da gibt es dann zum Beispiel, da wird geguckt, wie viel Klirr ist, gibt es bei dem Lautsprecher, wie sensibel ist der. Und das wird auch nochmal dann mit eingezogen. Dann gibt es aber auch immer noch den Punkt Ausstattung und Handhabung. Das ist bei einem Passivlautsprecher mehr oder weniger fast irrelevant, weil da gibt es nicht so viele Punkte. Aber zum Beispiel, wenn wir von Streamern sprechen, ist das extrem relevant. Noch viel relevanter dann, wenn wir in die Segmente von Smart Speakern zum Beispiel kommen, die ja nur praktisch den Sinn haben, mit dem Handy gesteuert zu werden, mit Sprachassistenten gesteuert zu werden. Da ist dann Handhabung und Bedienung einer der größten Aspekte. Aber das ist, wie gesagt, bei jedem Segment von Komponenten ist unterschiedlich und die Gewichtung ist dann auch immer eine andere.
Und dort gehen wir noch etwas ins Detail, da ich die Frage gestellt habe, ob die Tests von Stereo auch immer eine Einschätzung ergeben, die sich mit der von den Leserinnen und Lesern deckt.
Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Es ist natürlich in gewisser Weise schwierig, gerade das Thema Musik, was ja ein sehr subjektives Thema ist ganz oft und ein sehr emotionale Sache, da eine objektive Brille drüber zu stülpen, das versuchen wir natürlich, weil das ist notwendig, das ist unsere Aufgabe, jedem, der das liest und jeder, einen möglichst nachvollziehbare Einschätzung zu geben, mit der jeder Person was anfangen kann. Und deswegen müssen wir uns da, soweit es geht, objektivieren. Das tun wir zum Beispiel auch, indem wir unsere Klangbewertungen aufsplitten. Also die Klangbewertung ist eben nicht nur einfach Klangqualität 1,5, sondern es gibt, ich glaube, 6 verschiedene Unterpunkte, wo wir verschiedene Aspekte des Klangs, wie zum Beispiel halt eine Räumlichkeit oder die Dynamik, einzeln bewerten und daraus sich eine Gesamtnote ergibt. Dass das nicht immer mit dem übereinstimmt, was Menschen zu Hause hören, ist in der Natur der Sache. Das liegt einerseits daran, dass wir andere Komponenten verwenden. Das heißt, wir hören zum Beispiel vielleicht selbst einen günstigen Lautsprecher, also sagen wir mal einen Passivlautsprecher für 800 Euro, selbst den würden wir wahrscheinlich mit sehr hochwertiger Elektronik hören. Wir hören die natürlich immer auch mit passender Elektronik, weil teilweise dann noch Schwachstellen auftreten, wenn zum Beispiel der Lautsprecher nicht gut mit schwächeren Verstärkern klarkommt, die zwangsläufig eher im Einsteigerbereich sind. Aber das ist halt der eine Aspekt. Ich habe zu Hause wahrscheinlich eine andere Umgebung einfach. Ich habe auch einen anderen Raum. Raumakustik ist ja auch so ein Punkt, der viel vernachlässigt wird, dass wir haben akustisch optimierte Hörräume. Da waren Raumakustiker da, die haben den kompletten Raum ausgemessen, da entsprechend genau passende Absorber und Diffusoren im ganzen Raum installiert, damit wir möglichst den Raum aus der Gleichung ausschließen können. Das habe ich zu Hause in der Regel nicht. Das sieht nämlich nicht gut aus. Das ist nicht schön. Deswegen habe ich das in meinem Wohnzimmer wahrscheinlich nicht. Und dann kann es natürlich sein, dass was zu Hause anders klingt als bei uns. Aber was wir abgeben können, ist die Bewertung, diese Komponente hat dieses Potenzial. Das ist, so weit kann ich diese Komponente praktisch pushen. Und in der Regel wird es dann vielleicht zu Hause, je nachdem, wie mein Setup ist, ein bisschen anders sein noch, ganz klar.
Nun blicken wir auch noch auf den Gebrauchtmarkt. Und ich habe gefragt, ob neu immer besser ist.
Neu ist nicht immer besser, nein. Nein, neu ist nicht immer besser. Aber es gibt eine ganz große Gruppe von Menschen, die viel lieber gebraucht kaufen, weil ich natürlich diesen initialen Preisverlust mitnehmen kann und damit Geld sparen kann und damit für mein Budget einen höheren Wert bekomme am Ende. Kommen aber auch die gleichen Nachteile bei einem Gebrauchtkauf von HiFi-Anlagen mit, wie bei einem Gebrauchtkauf von einem Auto. Ich weiß nicht genau, was der Vorgänger damit gemacht hat. Ich muss mir darüber im Klaren sein, dass ich keine Händlergarantie habe, dass ich vielleicht auch, wenn ich ein Problem habe, nicht einfach um die Ecke gehe zu meinem Ansprechpartner und sage, hier funktioniert irgendwie nicht, keine Ahnung, guck mal. Wenn mir das klar ist und ich damit kein Problem habe, dann kann ich mit einem Gebrauchtkauf natürlich Geld sparen und kann dann für Budget X einen höheren Wert am Ende bekommen. Es gibt natürlich auch ganz viele Geräte, die sehr beliebt sind, die viele Leute mögen. Es ist ja auch ein großer Vintage-Hype, die ich gar nicht neu kaufen kann. Also wenn ich einen alten Tourens TD-160 haben möchte oder einen alten LP-12 oder ein paar alte Clipped Cornwall-Lautsprecher, dann muss ich die gebraucht kaufen. Geht nicht anders. Und dann sind die teilweise ja auch sehr alt. HiFi hat den Vorteil, dass unsere Geräte relativ stabil sind, was Preise angeht im Vergleich zu Autos. Also wir haben ja nicht diesen gigantischen Verlust in dem Moment, wenn es rausgeht. Das heißt, oftmals kriege ich auch relativ viel von dem, wenn ich neu kaufe, wieder zurück. Das ist ein Punkt, der gerade bei hochwertigen Sachen definitiv der Fall ist. Also klar, ich kriege nicht den Einkaufspreis wieder, das, was ich bezahlt habe, nicht, aber ich muss nicht direkt mal 50% Abschlag machen, wenn ich dann nach 3 Jahren bemerke, es ist doch nicht meins. Im Endeffekt wirklich eine Frage, wie ich dazu stehe und ob mir das Risiko, auch wenn es vielleicht geringer ist als bei einem Auto, mehr wert ist. Wenn ja, dann kann ich damit wirklich tolle Sachen finden. Für einen Einsteiger in dem Segment ist das aber auch ganz schön schwierig, weil der Gebrauchtmarkt ist dann völlig unübersichtlich. Es gibt hunderte Geräte verschiedenster Jahrgänge und verschiedenster Herkunft und da sie dann durchzublicken, da dann auch verlässliche Testberichte zu finden von Geräten, die vielleicht 20, 30 Jahre alt sind, nachzuvollziehen als Einsteiger, ist das Gerät in einem guten Zustand. Also gerade bei Plattenspielern, die ja tatsächlich mechanisch funktionieren, also auch eine mechanische Abnutzungseffekterscheinung haben können, wo man auch warten muss, wo ich Öle nachfüllen muss, wo der Tonabnehmer ausgetauscht werden muss. Das kann ich als Einsteiger nicht wirklich nachvollziehen. Und ich glaube, dass ich glaube, dass viele da den Fehler machen zu sagen, ja, ich kaufe mir lieber für 20 Euro so einen alten Plattenspieler, pack den dahin, das passt schon irgendwie. Und gar nicht wissen oder gar nicht verstehen, wie viel mehr könnte selbst dieser günstige Plattenspieler mir bringen, wenn er in einem guten Zustand wäre, wenn er sauber aufgearbeitet wäre. Neu ist nicht immer besser, nein. Aber ich denke, für Einsteiger, für Neulinge in der Szene, die auch vielleicht nicht so tief abtauchen wollen, das ist ja auch eine große Frage. Soll das mein Hobby werden? Möchte ich mich damit jetzt auseinandersetzen die ganze Zeit und immer wieder nachlesen und mich damit auseinandersetzen? Dann ist das sicherlich toll, mit Vintage-Geräten zu arbeiten. Wenn ich aber eigentlich einfach nur Musik hören möchte, würde ich sagen, ist wahrscheinlich ein Neukauf bei einem qualifizierten Händler, den ich als Ansprechpartner habe, die bessere Wahl für viele Menschen.
Anschließend wollte ich dann noch einen Ausblick und eine Prognose für die Zukunft der HiFi-Branche von Julian Kienzle hören.
Das ist natürlich auch schwer, ein bisschen Glaskugel lesen, klar. Aber was wir sehen und was über die letzten Jahre immer mehr gekommen ist, sind Lautsprecher also Aktivlautsprecher bedeutet ein klassisches Stereo-Paar Lautsprecher, aber mit eingebautem Verstärker. Ich brauche also nicht mehr extern noch Geräte, die auch direkt einen Streamer eingebaut haben. Also das wäre jetzt praktisch einfach ein paar Lautsprecher, das ich hinstelle. Die bekommen beide jeweils einen Stromanschluss. Oftmals kommunizieren sie untereinander sogar komplett wireless. Das heißt, ich brauche nicht mal mehr die beiden Lautsprecher miteinander verbinden und kann dann direkt an diese Lautsprecher streamen, wie ich das an einen Sonos machen würde. Also an einen Smart Speaker, der irgendwie bei mir im Haus steht. Das ist natürlich extrem convenient. Das macht das Musikhören unfassbar einfach, weil die haben dann auch eine Aufwärmfunktion, die sind immer verfügbar. Ich kann einfach nur über mein Handy, über Tidal Connect, Spotify Connect sagen, hier, spiel auf die Boxen, Musik kommt. Das ist natürlich ganz toll. Das ist sicherlich ein Trend, wo es immer mehr gibt, was auch natürlich eine schöne Brücke schlägt zwischen dem klassischen Mainstream-Markt von eben Smart-Speakern, Bluetooth-Speakern und dem etwas nischigeren HiFi-Markt, weil das den Einstieg sehr leicht macht. Auf der anderen Seite haben wir Plattenspieler immer noch als ein großes Thema. Über die letzten 10 Jahre nochmal deutlich gestiegen, das ganze Thema. Immer mehr Leute auch, die sich dafür interessieren, die entweder ihre alten Vinylschätze wieder ausgraben oder tatsächlich Sammlungen komplett neu aufbauen. Da gibt es auch einen sehr schönen Trend, wie ich finde, zu bezahlbaren Plattenspielern, die nicht zu teuer sind, die direkt einen Vorverstärker eingebaut haben. Das Signal von einem Plattenspieler kann ich ja nicht einfach in meine Anlage stecken, sondern ich muss es erst entzerren. Das ist klassisch traditionell entweder mit einem eigenen Vorverstärker, einem eigenen Gehäuse gemacht worden oder in einem Vollverstärker, die einen eigenen Phono-Eingang hatten. Aber auch passend ein bisschen zu dem Trend zu diesen smarten Aktivlautsprechern gibt es eben auch immer mehr Plattenspieler, die direkt einen Vorverstärker mitbringen, wo ich also hinten entweder analog rausgehen kann und dann direkt in jede beliebige weitere Verarbeitung das Ganze geben kann, die aber oft dann auch zum Beispiel Bluetooth schon mitbringen oder digitale Schnittstellen, mit denen ich das anschließen kann, was den Anschluss noch weiter vereinfacht. Und da reden wir von Preisen ab 500 Euro auch etwa, von einem kompletten Plattenspielerset, sogar noch günstiger teilweise mit Tonabnehmer, Vorverstärker, Bluetooth. Und das finde ich sehr, sehr begrüßenswert, dass wir da eben die Einstiegshürde senken und versuchen, jeden abzuholen.
Bei neuen Entwicklungen wird heutzutage natürlich auch immer KI mitgedacht. Wie sieht das in der HiFi-Branche aus?
Dass das Thema KI und dieser ganze KI-Hype und dieser KI-Craze, den wir da in letzter Zeit sehen, der bezieht sich ja zu einem sehr großen Teil auf Large Language Models und auf Sprachverarbeitung, Bildgenerierung, Videogenerierung. Das ist ja der größte Fokus von diesem ganzen Hype. Was alles Sachen sind, die jetzt in der HiFi, also in der Musikwiedergabe, keinen direkten Anwendungsfall haben, möchte man zumindest meinen. Es gibt tatsächlich schon Hersteller, die mit Plugins arbeiten, die zum Beispiel dir ermöglichen, mit natürlicher Sprache deine Musikbibliothek zu durchsuchen, oder auch Streamingdienste, dass man also zum Beispiel sagt, hallo, ich habe irgendwann in den 70ern mal so ein tolles Lied gehört, das klang ein bisschen so wie keine Ahnung, David Bowie, aber es war nicht David Bowie, kannst du mir mal raussuchen, was das sein könnte. So, die Ergebnisse davon sind dann teilweise sehr gut, teilweise sind sie absolut katastrophal, wie das bei KI nun mal so ist. Aber zumindest gibt es Hersteller, die da bereits auf den Zug aufgesprungen sind, die in die Richtung sich auch bewegen. Ich bin mir sicher, dass da auch noch mehr kommen wird in Zukunft. Auch die Streaming-Dienste selber werden sicherlich noch mehr damit arbeiten. Spotify war da ja schon immer sehr weit vorne, hat viel mit Algorithmen gearbeitet, die die Interessen auswerten, das Ganze ergänzen und da praktisch dann Vorhersagen treffen, was einem wahrscheinlich gefallen könnte. Was für meinen Geschmack wahnsinnig gut funktioniert. Ich nutze die Entdeckenfunktion von Spotify sehr intensiv und habe damit schon wahnsinnig viele tolle Musik gefunden, die ich sonst wahrscheinlich nie gefunden hätte. Da in dem Bereich wird es wahrscheinlich noch deutlich mehr geben und noch deutlich weitergehen. Aber auf die Geräte, auf das, wie ich Musik höre zu Hause, wird es wahrscheinlich, zumindest meiner Einschätzung, in absehbarer Zukunft keinen großen Einfluss haben.
Das war das Interview mit Stereo-Chefredakteur Julian Kienzle. Und ja, ich weiß jetzt auf jeden Fall noch besser Bescheid, was HiFi-Technik angeht und wie die Preisstruktur aussieht. Wie auch schon in Teil 1 gelernt, kommt es nicht nur auf den Preis an und es spielen verschiedene Faktoren mit ein, aber es wird auch deutlich, was mit steigenden Budgets noch so möglich wird. Allemal muss man sich gut informieren, zum Beispiel beim Fachhändler oder eben mit dem Stereo-Magazin. Hier habt ihr nun nochmal einen direkten Einblick in die Kriterien und die Arbeit im Hintergrund des Magazins erhalten. Zum Schluss noch zum privaten Audio-Setup von Julian Kienzle in unserer Abschlussrubrik.
Also ich habe tatsächlich ein sehr, sehr ungewöhnliches Setup, glaube ich. Obwohl das noch nicht mal mehr stimmt. Ne? Ich glaube, das ist eigentlich sogar es war ungewöhnlich, als ich es aufgebaut habe, aber ich glaube, zwischenzeitlich ist das eigentlich der Trend, wo viel hingeht. Ich habe nämlich, gehe komplett auf Streaming, das, was ich vorhin erwähnt hatte, also auch einen Aktivlautsprecher mit eingebautem Streamer, sehr hochwertige, aber nicht Luxussegment, sondern eben einfach ein gutes, solide Kompaktlautsprecher mit eingebautem Streamer und eingebautem Verstärker, wo ich auch meinen Fernseher angeschlossen habe. Und nebendran habe ich einen Plattenspieler, der digitalisiert wird und der direkt die Musik auch an die Boxen gibt. Das heißt, ich höre zu, ich glaube, wahrscheinlich sind 60%, 70% der Musik, die ich höre, sind mit Bluetooth-Kopfhörern und am Schreibtisch unterwegs, wenn ich draußen bin, in der Bahn und ähnliches. Das ist dann aber halt oft dieses Entdecken, dieses, ich habe dann meistens Spotify dafür, habe meinen Mix der Woche, lass mir meine Playlisten ergänzen und finde das extrem spannend und toll, damit neue Musik zu entdecken und auf so Reisen zu gehen. Wenn ich dann mich wirklich hinsetze und Musik höre, dann lege ich meistens eine Platte auf, dann nutze ich eben dann auch oft diese entdeckten Sachen von Spotify, würde mir dann eine Platte kaufen. Das finde ich auch einen schönen Trend, eine schöne Art und Weise, das zu machen, weil wenn einem wirklich was gefällt, was man vorher nicht kannte, vielleicht auch kleinere Künstlerinnen und Künstler, dann kann man die damit unterstützen. Bei einer Schallplatte kommt einfach viel mehr beim Künstler am Ende an. Sonst würde ich da aber auch viel streamen noch. Also ich habe dann auch einen Zugang zu Cobas, also zu einem sehr hochwertigen Streamingdienst mit Hi-Res, wo ich auf meine Anlage direkt streamen kann. Genau.
Nun wieder an euch die Frage, was würdet ihr für ein Budget empfehlen, um sich ein gutes HiFi-System zusammenzustellen? Vielleicht habt ihr durch Teil 1 und Teil 2 nun ein umfassendes Bild bekommen und könnt mir unter podcast@nitschkeverlag.de eine Mail mit eurer Einschätzung senden oder schreibt mir einfach bei Instagram unter Obligato Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Reaktion. Und natürlich, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder reinhört. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.